Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Monique Siegel, Sie beschäftigen sich mit der Trendforschung. Sie vermitteln da auch wichtige Ergebnisse. Darauf kommen wir noch in der Sendung. Woher rührt eigentlich Ihr Interesse an diesem Thema?
Ich glaube, ich interessiere mich für die Zukunft, weil da Gestaltungsmöglichkeiten drin sind und weil ich umgeben bin von Menschen, die vor der Zukunft Angst haben. Und das finde ich sehr schade, denn gerade bei der Analyse der Megatrends gibt es Möglichkeiten, wie man die Zukunft gestalten kann. Und ich sehe nicht ein, warum man das nicht tun sollte, wenn schon diese Mittel vorhanden sind.
Ein berühmter Zukunftsforscher, nämlich Matthias Horks, hat einmal gesagt, das allgemeine Interesse an der Zukunft sei eine menschliche Urkonstante. Der Mensch als einziges Tier, das weiß, dass es sterben wird, habe die Sehnsucht, über den eigenen Tod hinauszuschauen. Es ist das Urmotiv des in die Zukunft Schauens, sich im Kontext des großen Ganzen zu begreifen. Können Sie damit was anfangen?
Wenig, weil ich Herrn Horks kenne und weiß, dass er sich sonst, Gott sei Dank, möchte ich sagen, viel einfacher ausdrückt. Aber er hat recht, dass die Menschen ein Bedürfnis haben, in die Zukunft zu gucken. Und da müssen wir jetzt ganz, ganz sauber trennen. Es gibt Weissagungen und Ähnliches und das hat mit Trendforschung null zu tun. Es gibt die Zukunftsforschung und das ist etwas, was sehr ernsthaft betrieben wird in der Pharmaindustrie, in der Transportindustrie, in der Städteplanung und so weiter. Wie könnten die Bedürfnisse sich in Zukunft in Bezug auf Verkehr zum Beispiel äußern, wenn die Bevölkerung wächst oder nicht wächst? Und dann gibt es die Trendforschung. Und der große Unterschied zwischen Zukunfts- und Trendforschung ist einfach, dass die Trends von Dingen ausgehen, die man schon sieht. Trends sind sichtbare, erkennbare Fakten, wo man sich vielleicht am Anfang fragt, wenn man sich nicht beruflich damit befasst, wieso rennen jetzt alle dahin oder wieso verkaufen die Menschen ihr Auto oder wieso sind Kleinwagen auf einmal angesagt. Die Trendforscher kombinieren Erkenntnisse mit Erfahrungswissen, sind erstaunlich präzise in ihren Analysen von Trends und geben dann meistens irgendwie so einen lustigen Namen dazu. Ich kann mich erinnern, im 96, als die amerikanische Trendforscherin Faith Popcorn darauf hinwies, dass man sich in seinen eigenen vier Wänden eleganter einrichten möchte und uns dort komfortabler zu haben, weil draußen die Welt feindlich war. Da hat sie das nicht so kompliziert erklärt, wie ich es jetzt gemacht habe, sondern hat das Cocooning genannt. Und obwohl die meisten noch gar nicht wussten, dass Cocoon, Cocon ist, sich einspinnen, haben viele darüber geredet und das war plötzlich ein Thema und das gehört zur Trendforschung. Sehr oft ist es noch was Englisches oder es ist ein selbstgemachtes Wort und es gibt einfach mehr Interesse.
Das Interessante ist ja, dass es auch ganz bestimmte Begriffe gibt, von denen Sie ja sprachen, die schon einen Bruch in sich beinhalten. Beispiel Glokalisierung.
Ja.
Globale Ausweitung bei gleichzeitiger lokaler Spezialisierung.
Fast jeder Trend hat ein sowohl als auch da drin, seltsamerweise. Da haben Sie einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Und Glokalisierung ist jetzt eins von diesen selbstgemachten Wörtern, aber sowas nistet sich im Gehirn ein. Denn man sagt, du meinst Globalisierung, sagt man, nein, ich meine Glokalisierung. Was bedeutet das? Das heißt, Entwicklungen, die in dem, was wir als Globalisierung kennen, passiert sind oder erkennbar sind, auf die lokalen Bedürfnisse einfach runterholen oder adaptieren sozusagen. Und das bedeutet, dass wenn in der globalen Wirtschaft etwas, zum Beispiel, also das ist ein Trend, der heißt Connectivity, wie wir uns elektronisch vernetzen und dass alle mit allen auf der Welt irgendwo so etwas Wunderbares machen wie Wikipedia oder Linux oder Facebook oder was immer diese Dinge sind, dass man das vielleicht auch lokal machen könnte. Und aus so etwas entsteht zum Beispiel elektronisches Einkaufen im Supermarkt. Und diese Umsätze haben sich gewaltig erhöht in den letzten paar Jahren.
Es gibt auch noch andere solche Begriffe. Also zum Beispiel haben wir immer wieder das Stichwort Individualisierung. Und da ist ja auch gemeint, dass man so aus traditionellen Gemeinschaften mehr aussteigt, Familie, Ehe und so etwas. Aber umgekehrt doch Szenen, Communities, Netzwerke aufsucht.
Das ist jetzt ein Titel, den ich wahrscheinlich nicht genommen hätte, wenn ich die Trends hätte benamsen müssen. Denn das geht in die falsche Richtung. Individualisierung sagt hier, ja, der Trend zur Single-Gesellschaft, zur Egozentrik, I, myself and me, die drei Personen, die mich am meisten interessieren und so weiter. Das ist auch da drin. Das hat zum Beispiel dazu geführt, dass im Detailhandel mehr die Bedürfnisse von Singles im Food-Business zum Beispiel befriedigt werden. Aber der Trend hat viel mehr zu bieten. Und das ist eben jetzt das als auch. Er sagt zum Beispiel, dass wir in den letzten 10, 20 Jahren sehr viel Gelegenheit hatten, uns selbst zu verwirklichen, das heißt, den Beruf zu nehmen, den wir wollten und so weiter. Und für Menschen, die jetzt, sagen wir mal, 60 sind und die das gehabt haben, die sagen, es war wunderbar, danke, und ich möchte vielleicht der Gesellschaft doch noch einen Hauch zurückgeben für diese Chance, die sie mir geboten hat. Und da bahnen sich jetzt unglaublich gute soziologische Entwicklungen an. Das sind nämlich Menschen, die gerne Kinder hüten möchten. 60 plus, also es sind auch 70, können auch 80 sein, und möchte etwas mit Kindern machen, um zum Beispiel berufstätige Paare oder Frauen, alleinerziehende Mütter oder alleinerziehende Väter haben wir jetzt auch schon, zu entlasten. Da ist etwas, das sowohl ist, ja, Single, ja, ich habe so gelebt, wie es mir Spaß gemacht hat, aber eben, jetzt möchte ich doch noch vielleicht was mit anderen machen. Und wenn Sie das zusammen machen mit Connectivity, dann kriegen Sie solche Sachen wie Wikipedia.
Wie kann man eigentlich scharfsinnig Trendphänomene analysieren? Also Sie sagten ja bereits, Monique Siegel, der Trend muss schon da sein und dann kann man was damit machen. Das sind ja doch auch gesellschaftliche Oberflächenphänomene, von denen man dann auf etwas schließt.
Ja.
Und da sind auch sicher schon viele Irrtümer passiert. Stelle ich mir vor. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht.
Es sind nicht so viele, wie man vermuten könnte, weil eben es nicht Zukunftsforschung ist, wo sie auf einmal an einem Punkt, an einer Gabelung sind und sagen, nein, dazu geht das ja nicht weiter. Man kann es dorthin oder dorthin entwickeln. Sondern weil die Trends schon eine gewisse Lebenszeit haben, bevor sie als Trend in die Welt geschickt werden. Die Trendforscher sind da sehr gut, indem sie ein weltweites Netz haben und wirklich aus allen Ecken und Enden der Welt Informationen kriegen, Research machen, wirklich Leute, die aussagekräftige Studien über diese Sachen machen, sammeln. Und das heißt, wenn sie dann etwas zu einem Trend deklarieren, sind sie schon ziemlich sicher, dass das eine Weile hält. Und wenn sie einen Megatrend daraus machen, dann muss der universell sein, er muss weltweit gültig sein, manchmal nur in Spurenelementen und nicht immer gleichzeitig. Und er hat eine Lebensdauer von 2 bis 5, nicht Jahren, sondern Jahrzehnten.
Haben Sie ein Beispiel für einen Megatrend?
Zum Beispiel können Sie sich vorstellen, in den 70er Jahren fing die Frauenbewegung an und hat damals schon versucht, vermehrt Frauen in Entscheidungsfunktionen zu bringen. Und was haben wir jetzt? 2009, also das sind jetzt 40 Jahre ungefähr. Jetzt ist der Trend allerdings ein sehr, sehr aktueller Trend. Und das hat einen ganz anderen Hintergrund. Und da sehen Sie mal, wie sich solche Dinge entwickeln. Niemand, also in den wildesten Träumen einer Feministin, hätte diese Entwicklung vorausgesagt werden können. Denn hier hat sich etwas ereignet. Frauen waren fleißig und wollten lernen. Und Sie wissen ja, dass auf den vielen Universitäten schon in manchen Disziplinen die Frauen überwiegen. Und was sich jetzt herausgestellt hat, ist, dass in der jungen Generation haben die Frauen ihre männlichen Zeitgenossen in Bezug auf Bildung ziemlich weit hinter sich gelassen. Früher hat man gesagt, wer ist the best man for the job? Und das wird heute in vielen Fällen eine Frau sein. Und das eröffnet Frauen ungeahnte Möglichkeiten in Bezug auf Einflussnahme, Entscheidungskompetenzen. Und wenn Sie das weiterspinnen und sagen, eine Wirtschaft, die vermehrt Frauen in den aussagekräftigen Positionen hat, wobei ich das Gefühl habe, sie werden die Strukturen verändern, also da bin ich ganz sicher, dann wird sich vieles ändern. Es wird ein anderer Führungsstil sein, das wollten wir ja schon immer, aber es wird auch, und das ist das Interessante in der Trendforschung, für Produzenten, es werden andere Produkte gefragt, das Produkt muss eine andere Lifecycle haben, also Lebensdauer haben. Sie überlegen sich, wenn sie ökologisch denken, wie sie das mit der Mobilität haben, ob man da nicht andere Wege gehen kann. In der Arbeitswelt ist zum Beispiel New Work, das ist einer der Megatrends, das heißt, dass die Jungen begierig sind, in diese Kreativökonomie, nennt man das, hineinzukommen und sich also wirklich auch ausspielen können und ihre Begeisterung für etwas an den Tag legen können, aber sicher nicht in den Strukturen, die wir bisher gehabt haben. Und wenn da jemand aussteigen will für ein Jahr, um eine Weiterbildung zu machen, die ihr oder ihm gut tut, und nicht der Firma unbedingt gut tut, dann werden die das machen. Also da müssen sich die Firmenstrukturen neue Wege überlegen, wie sie die besten Jungen kriegen. Und wenn sie die besten Frauen wollen, dann ist das aber gleichzeitig auch für die Männer gültig, denn die jungen Männer wollen auch nicht mehr das, was ihre Väter gemacht haben. 7 Tage in der Woche weg, Wochenenden in wilden, also Timbuktu, wie ich immer sage, zu verbringen und nicht mitkriegen, dass die Kinder wachsen. Das machen die Jungen nicht mehr mit.
Monique Siegel, Sie haben gesagt, ein Megatrend ist auch universal. Kann man das auch bei diesem Trend jetzt gerade feststellen, was die Frauen angeht?
Ich nehme an, in den Zentren, wo Frauen vermehrt in die Wirtschaft, also wo es überhaupt Wirtschaft gibt, die für Frauen bisher nicht zugänglich war, ja. Das sind also sicher mal Amerika und Europa, diese ganz großen. Aber nochmal zurück zu den Trends. Wir haben gesagt, Neoökologie oder Glokalisierung oder sagen wir Globalisierung, als was ja bisher eine Art Schimpfwort war. Das ist ein ganz interessanter Trend insofern, als Globalisierung bis jetzt ausgelagert worden ist in Entwicklungsländern, zum Beispiel China und Indien. Und was sich da ergeben hat, ist, dass sich in diesen Ländern eine Mittelschicht jetzt entwickelt hat, die längst nicht mehr bereit ist, für die Hungerlöhne, die im Anfang dort angeboten wurden, zu arbeiten, die zum Teil schon selber dort produzieren lässt für sich. Und dass man sich, wenn man ökologisch denkt, fragen muss, lohnt es sich überhaupt, die Produktion in solche Länder zu verlagern, die ja danach wieder zurückgeholt werden mit. Und das ist jetzt für mich eins meiner Lieblingsthemen. Das gibt neue Möglichkeiten für das Handwerk. Und jetzt kommen wir zurück zu Ihrer Frage mit den Frauen. Wir haben Frauen, die nicht unbedingt in die Führungsetagen wollen. Wir sind ja immer noch in dieser Krise gesehen, dass Frauen nicht unbedingt auch die Lust haben, den Karren aus dem Dreck zu ziehen sozusagen, obwohl das jetzt plötzlich schreit man danach, dass Frauen ein anderes Investitionsverhalten haben. Das wussten wir schon lange. Aber es gibt Frauen, die machen gerne etwas mit der Hand und die sind sehr begabt für solche Sachen. Und das hatte bis jetzt nicht den Stellenwert. Jetzt kann aber eine Frau ihr eigenes Geschäft aufmachen. Und wenn sie dann weiß, was ihre Geschlechtsgenossinnen gerne haben oder wie die denken oder wie sie als Konsumentinnen sich zeigen, dann sind da ungeahnte Geschäftsmöglichkeiten drin.
Das ist bei den Frauen. Nehmen wir noch, Sie haben davon ja auch schon gesprochen, von dieser ganzen Bio-Bewegung, ja, die vor so und so vielen Jahren eher so was kleinkariertes, jutiges, schäbiges Obst und so weiter, genau, ausstrahlte und heute prall und schick und hoch akzeptiert daherkommt. Konnte man das erahnen als,
ja,
Trend?
Man hätte das erahnen können, wenn man die schrumpeligen Äpfel und Birnen angeguckt hätte und gesagt, kann man das nicht anders machen? Und anders sind natürlich andere Produktionsverfahren, die mehr kosten. Und jetzt kommt der zweite Punkt dazu, den Trendforscher erkennen. Es gibt Menschen, die sind bereit, den Preis dafür zu zahlen. Denn was sie heute als Bio in den Supermarkets sehen, ist alles andere als billig. Auf der anderen Seite gibt es dieses schöne Wort von LOHAS, dieser Lifestyle of Health and Sustainability. Das heißt also, man möchte gerne etwas haben, was gesund ist, was hier im Land mit Qualität, mit hoher Qualität angebaut worden ist, sauber, ökologisch. Das kostet, okay, das kann man sich leisten, das zahlt man. Wenn diese beiden Dinge zusammenkommen, hat natürlich Ökologie einen völlig neuen Stellenwert. Der Trend heißt ja auch nicht mehr Umweltschonung, sondern es heißt Neoökologie und umfasst eben viel mehr als nur die schrumpeligen Äpfel und Birnen, sondern wirklich überlegen auch Wellness. Also bitte Sie, da kommen wir auch in den Megatrend Gesundheit rein. Wellness vor 10 Jahren mussten Sie erklären, was ist denn das genau und was macht man da und so. Und heute darf sich fast kein Hotel mehr leisten, nicht irgendetwas mit dem Wellness-Label zu haben. Und das sind Dinge, ökologisch, Gesundheit hat einen unglaublichen Wandel, hätte man vielleicht auch voraussehen können, aber macht ja nichts, wenn es jetzt erst kommt. Gesundheit ist nicht mehr Abwesenheit von Krankheit und wo man sagt, Gott sei Dank bin ich nicht mehr krank, sondern Gesundheit ist eine Eigenverantwortung für, wie halte ich mich fit, wie bewege ich mich, was esse ich, wie viel esse ich, möchte ich gerne weiter rauchen oder nicht, das ist ja ein Teil. Sie sehen daran, an dem Erfolg dieser Anti-Raucher-Kampagne, wie sich das in der Praxis zeigt. Und wenn Sie das mit hoher Bildung, also Bildung ist die Schlüsselressource in Zukunft. Wenn Sie gebildet sind, wissen Sie, was Gesundheit ist, wissen, wie Sie sich gesund halten können. Und dann ist es Ihre eigene Verantwortung. Und ich könnte mir vorstellen, dass das zum Beispiel bei den Krankenkassenprämien doch nachher in einem Bonus-Malus-System endet. Also, wo Sie belohnt werden für gesundes Verhalten.
Es gibt ja vielleicht auch Menschen, die gar nicht so die Gelegenheit haben, sich um ihre Gesundheit zu kümmern. Sie sagten ja bereits Bildung und auch eine gewisse ökonomischer Hintergrund. Und so, dann kann ich mich ja überhaupt erst in diesen Bereichen bewegen und muss mich zum Beispiel nicht mit billigem Essen einfach trösten, meine Kinder und mich, um es mal sehr verknappt zu sagen.
Da müssen wir sicher gewaltig zulegen. Da könnte ich mir aber auch vorstellen, dass Pensionierte sich das als Passion nehmen, dass sie sagen, ich sorge dafür, dass in unserem Quartier, in unserem Dorf, in unserer Gemeinde ganz sicher Bio ist.
Nun fällt mir auf, bei allen Trends, die Sie jetzt so vorbeidefilieren ließen, da kann man ja im Großen und Ganzen sagen, das kann man sich wünschen.
Das meiste, glaube ich, schon.
Aber sind diese Trends in dem Sinn eigentlich wertfrei, wenn man sie guckt? Oder gibt es auch Trends, die einem Angst machen? Also wie sehr ist da auch ein Wunsch dabei, dass es so kommen möge?
Also ich könnte mir jetzt vorstellen, um mal ein bisschen burschikos zu antworten, dass wenn ich ein junger Mann wäre und ich hätte nicht die Bildung, die meine Zeitgenossinnen hätten, dass mir das ein bisschen Angst machen würde. Ja, also der Weg nach oben wird da verstellt sein. Das ist sicher mal eine Sache.
Nehmen wir mal so einen großen Begriff wie Gerechtigkeit. Hat der in der Trendforschung was zu suchen?
Das ist ein großer Begriff, das sagen Sie ganz richtig. Würden Sie sich zufrieden geben mit Fair Trade? Und Fair Trade hat einen enormen Aufschwung genommen. Während Sie das auch vor 10 Jahren erklären mussten.
Also fairer Handel eben, ja.
Das fairer Handel, das sind, ich finde, man kann diese Produkte ruhig nennen. Havelaar zum Beispiel, Kaffee war am Anfang. Dann waren es die Bananen, dann kamen diese Pflanzen und so weiter. Und inzwischen sind es unglaublich viele, nicht nur bio, sondern ökologisch einwandfreie Sachen. Denn der Wertewandel ist, wenn das mit Kinderarbeit produziert worden ist in einem Entwicklungsland, möchte ich nichts damit zu tun haben. Wenn wir an die Autos denken, wo ein Statussymbol war, ein Hummer, also H-U-M-M-E-R, diese halben Panzer herumzufahren, dann guckt man heute auf diese Leute runter, man verachtet sie. Gestern habe ich etwas gelesen, das hieß, der nächste Hummer kommt aus China. Und ich nehme an, diese Länder, die einen Nachholbedarf haben und denen wir eigentlich auch nicht vorschreiben können, man kann sie allenfalls sensibilisieren oder bitten, dass sie nicht dieselben Fehler machen, aber die werden jetzt sagen, wir möchten auch so ein Ding haben. Wird auch wieder vorbeigehen. Aber generell muss sich China zum Beispiel überlegen, was es in Bezug auf Neoökologie tun will. Und sie haben im Moment genügend Zeichen von Erosion und Erdbeben und Luftverschmutzung, wo große Unfälle passieren. Das lassen sich jetzt die Mittelklasse Chinesen bald nicht mehr gefallen. Und wir haben hier gesellschaftliche Veränderungen in ungeheurem Ausmaß. Sie haben vorhin gesagt, die Frauen in Bezug auf Wirtschaft in vielen Ländern, von denen wir nicht genügend wissen, sind die Frauen längst in diesen Driving Seats, also im Führersitz sozusagen. Und zum Beispiel auch in muslimischen Ländern. Und übrigens dieser Bildungstrend, der ist weltweit und er gilt auch für die muslimischen Frauen, die das nicht, vielleicht nicht an die große Glocke hängen können
Beispiel
oder wollen.
Iran,
wo man sagt, 70% der Frauen seien hochschulgebildet, das können sie von den 70% der Männer nicht sagen. Vielleicht sind das Länder, wo man gescheitert das unter dem Deckel lässt und nicht gerade an die große Glocke hängt, aber wir müssen das wissen. Übrigens gibt es im Moment eine ganz starke Bewegung, dass Frauen sich mit dem Islam auseinandersetzen und den salonfähig machen wollen für westliches Verständnis. Und ich bin fest überzeugt, wenn es diese Annäherung gibt, die dringend nötig ist, dann werden es die gebildeten Frauen gewesen sein, die das in die Wege geleitet haben.
Finde ich einen sehr spannenden Punkt. Was ich mich jetzt auch noch frage, wie widersprüchlich können Trends dann auch wieder hin und her kippen? Also nehmen wir noch mal kurz die Gesundheit,
ja,
die ja doch sehr hoch gehalten wird in industrialisierten Ländern, also Länder, die sich das auch leisten können, das so zum Thema zu machen, wo Leute nicht hungern müssen. Könnte es dann nicht auch eine Gegenbewegung geben?
Also ich erlebe das ganz sicher nicht mehr, Sie vielleicht auch nicht, denn wenn Megatrends mega heißen, dann müssen sie für mehrere Jahrzehnte sein. Theoretisch gesehen kann man zu jedem Trend einen anderen kreieren. Aber denken Sie daran, wenn der 2 bis 5 Jahrzehnte da sein soll, muss er erstmal überhaupt als Trend sichtbar sein und erkennbar sein. Da hat er schon eine Lebensdauer von, sagen wir, 5 Jahren mindestens. Und dann hat er noch eine Laufzeit von 2 bis 5 Jahrzehnten. Zum Beispiel, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese Anti-Raucher-Sache irgendwann mal den Leuten so weit auf die Nerven geht, dass sie sagen, so und nun ist Schluss, ich lasse mich nicht bevormunden. Das gibt es ja schon in einzelnen Zellen. Was sie brauchen dafür, ist eine Studie, die ihnen zum Beispiel sagt, ich hypothesiere jetzt, Rauchen ist zwar schädlich, aber wenn sie nicht zu viel rauchen, haben sie genügend Immunkräfte, um, weiß ich, jetzt irgendwie die Schweinegrippe oder Schlimmeres abzuwehren. Und das ist ja wirklich ein Witz, dass sie immer, je nachdem, welches letzte Magazin sie in der Arztpraxis lesen, wissen sie, ob Kaffee gesund ist oder sehr schädlich. Ich kann mich erinnern, dass Kaffee extrem schädlich wurde. Und dann kam auf einmal überall Starbucks-Filialen auf. Und da hatte sich der Trend geändert. Da hatte ich gar nicht mitbekommen, dass Kaffee auf einmal in Bezug auf Herzkrankheiten oder Gefäßkrankheiten so ganz und gar gut war. Und sie wissen, das Glas Rotwein pro Tag, wissen wir jetzt auch, ist salonfähig. Also das sind Dinge, die sich ändern werden. Das kann man auch erwarten. Aber generell, dass Gesundheit nicht mehr eine Sache ist, die sie durch eine Krankenkassenprämie kriegen oder dass der Staat oder dass sie einfach drauf losleben und sagen, dafür bin ich ja versichert. Das ist ganz sicher ein Trend, der bleiben wird.
Ihnen, Monique Siegel, ist ja ganz besonders der Megatrend Frauen ein Anliegen. Und da sind Sie ja auch ganz praktisch und unmittelbar involviert.
Ja?
Lassen Sie uns da mal konkret.
Es stimmt tatsächlich, diese Female Shift, die Verlagerung eben von Einflussnahme und Entscheidungskompetenzen, ist schon ein wichtiger. Mir ist auch die Silberne Revolution, liegt mir übrigens auch am Herzen, und die können Sie jetzt kombinieren. Silver Revolution heißt einfach die Leute 70 plus, die noch aktiv sind. Und da darf ich Sie ganz kurz an etwas Bahnbrechendes, also Phänomenales erinnern. Zum allerersten Mal war, als Jane Fonda 68 wurde, kam eine Reklame, wo sie am Schluss sagte, ich bin 68. Nicht schlecht, oder? Und dann wurde sie 70, dann hat man das Commercial angepasst. Das ist revolutionär mit dem Jugendwahn, den wir hatten, dass sich plötzlich Frauen erstmal so aussehen wie Jane Fonda, die sich natürlich all die Operationen leisten kann, aber es gibt auch andere, die es nicht haben, trotzdem gut aussehen. Und die wirklich jetzt zugeben können, wie alt sie sind und jetzt noch was machen wollen. Die wollen noch viel erleben, noch gestalten. Und das gilt für Frauen im vermehrten Maße, weil sie eh älter werden. Und wenn sie das jetzt zusammentun, dann gibt es ein nationales Projekt. Und zwar ist das entstanden aus der Tatsache, dass wir ja im 2011 40 Jahre Frauenstimmrecht in der Schweiz begehen und auch feiern möchten. Und die Allianz F, dieser Dachverband der Frauenorganisation, hat im März 2008 Frauen eingeladen. 30 Frauen sind gekommen, die insgesamt ungefähr 500.000 Frauen in der Schweiz vertreten. Und die haben in einem Workshop herausgefunden, dass sie das feiern möchten, nicht unbedingt mit einer dritten Ausstellung, wie wir das in 1928 und 58 mit der SAFA hatten, sondern mit vielleicht einer Bewegung, und die sich hauptsächlich um Frauen und Wirtschaft kümmert. Also dieser Workshop hat herausgefunden, Frauen und Wirtschaft möchte ihr Thema sein. Und daraufhin ist eine kleine Gruppe entstanden, die sich darum kümmert. Und das Projekt heißt 2020, der weibliche Blick auf die Zukunft. Das heißt, wenn Frauen die Gestaltungsmöglichkeiten haben, die in diesen Trends liegen, wie werden Sie damit umgehen? Was wird sich in der Gesellschaft verändern? Ist es zum Guten, zum Mittelmaß, zum Nicht-so-Guten? Das werden wir sehen. Und was wir tun, ist, wir bereisen die Schweiz jetzt in diesem Jahr von Ende September bis Mitte November an 6 verschiedenen Standorten mit einem lustigen blauen Container. Das ist so ein Symbol, das ist ein kleines Medienzentrum, das wir mitbringen. Und lassen an jedem dieser Orte eine Gruppe von Frauen, ungefähr 200, also 20 pro Trend, sich mal überlegen, was sie mit so einem Trend anfangen können. Was sind die Gestaltungsmöglichkeiten? Was gibt es für ihre Kinder für neue Möglichkeiten? Wird dann Kinderkrippe auch noch ein Thema sein oder werden Firmen begriffen haben, dass wenn sie nicht, ich sage das mehr als nur familienfreundlich, familienbejahende Strukturen haben, dass sie dann weder die besten Frauen noch die besten Männer kriegen, weil die das nämlich auch nicht mehr wollen und so weiter. Also einfach mal überlegen, was gibt mir Individualisierung für Chancen, wenn ich eine ältere Frau bin. Und diese Ergebnisse werden im 2010 ausgewertet und im 2011 werden wir dann zum Frauenstimmrechtsjubiläum sagen, was damit geschehen soll. Und das Interessante ist, dass wir keine Ahnung haben, was wir damit dann machen werden. Das werden die Frauen uns sagen. Also wir möchten ganz sicher alle Frauen in der Schweiz, nicht alle Schweizerinnen, die Migrantinnen, die Mikrokassiererinnen, die Naturwissenschaftlerinnen und so weiter. Und die sollen ihre Ideen einfüttern Und dann wird sich zeigen, haben diese Trends zum Beispiel für Frauen überhaupt irgendeine Relevanz oder ist das etwas, womit sie sich eine neue Zukunft gestalten können? Das ist die Trendforschung, erlaubt ihnen, proaktiv an die Zukunft ranzugehen. Wichtig ist aber, dass alle drei Bundesrätinnen gerne das Patronat übernommen haben. Und das hat uns doch sehr ermutigt.
Damit haben Sie schon die eine Frage beantwortet, nämlich, warum überhaupt Trendforschung? Es entwickelt sich, wie es sich entwickelt. Sie sagen jetzt proaktiv, ja. Also nicht die Dinge passieren lassen, sondern sich darauf schon einstellen, sehenden Auges und gucken, wie man möglichst schnell, wenn man denn möchte, mitmachen kann oder auch sich distanzieren, nehme ich an.
Also im Moment ist ja so eine schreckliche Situation. Ich bin umgeben von ganz fähigen Frauen, die sich fast zu Tode arbeiten, weil sie damit eine Kündigung vermeiden wollen. Was für ein Leben. Also die haben für Privatleben keine Zeit mehr und gucken dauernd, dass sie nichts falsch machen. Die denken aber in dieser Richtung weiter. Also wenn sie in der Bank sind, denken sie, sie werden auch wieder nach einem Bankjob sein. Müssen sie nicht. Sie gucken sich die Trends an. Da sind Möglichkeiten drin. Es sind Möglichkeiten, dass sie jetzt unternehmerisch tätig werden können. Da sind Möglichkeiten, was vor 5 Jahren als E-Learning zum Beispiel nicht möglich war, dass das jetzt eine ganz große Zukunft hat, weil Bildung die Schlüsselressource ist und die müssen wir ja auf alle verschiedenen Arten kriegen.
Und Sie fahren durch die ganze Schweiz?
Standorte sind Zürich, fängt Ende September an, 29. September, dann kommt als nächstes Appenzell, dann kommt Lausanne, Bellinzone, Bündnerland, also Engadin, am Ende sind wir in Bern. Wenn hoffentlich alle drei Bundesrätinnen an dem Tag da sind, verfügbar sind und gerne mit uns auf den Schluss anstoßen dieser Schweizer Reise, die uns eben diese wertvolle Information gibt, ohne die wir ja gar nicht die Zukunft gestalten können. Denn wenn wir nicht wissen, wie Frauen auf diese Trends reagieren, können wir auch nichts damit anfangen.
Wir haben ja auch schon ganz zu Anfang gesagt, man kann ja, wenn man so ein bisschen guckt, was werden wird, was die Trends sagen, kann einen das ja auch befähigen, mit dem, was kommt, gewitzter oder besser umzugehen, als wenn man es nicht wüsste. Es gibt auch Trends, denen man sich vielleicht manchmal unterwerfen muss, ohne dass man es möchte. Also Sie haben ja jetzt eigentlich sehr optimistisch über das gesprochen, was kommt. Also Sie sehen in diesen Trends ja auch ganz viel Hoffnungsvolles. Wie kommt es eigentlich dazu?
Ich glaube, mit Bekanntem kann man leichter umgehen und eine Angst, die meisten Menschen haben Angst vor der Zukunft. Angst hat man nur vor Unbekanntem. Und das ist zum Beispiel Angst vor der Globalisierung. Das ist ja in den letzten Jahren wirklich ein Schimpf- und Angstwort geworden. Ich glaube, wenn man das analysiert, was ich vorhin gesagt habe, China, Indien und so weiter, dass Globalisierung gar nicht mehr so ist, oder die Globalisierungsmechanismen auf den lokalen Markt adaptieren kann, dass man dann viel besser mit diesen Sachen umgehen kann. Dann ist es nicht mehr unbekannt und dann gibt es keine Angst.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.